Wunderschönen guten Morgen, ich bin der Manu, ihr hört Inside Moin, bei mir ist der Daniel, hier im virulenten Seuchen befallenen Manhattan. Guten Morgen.
Guten Morgen. Warum heißt es nicht viral?
Ja, das ist eine gute Frage. Heißt es viraler Seuchenbefall oder ein virulenter Seuchenbefall? Schreibt's in die Kommis. Guten Morgen, Dennis. Wir haben heute einen Gast, Hallo. Der auch mit uns durch die Seuchenstadt gelaufen ist und läuft und auch in Zukunft tun wird. Dennis Kogel, der wunderbare Dennis, unser liebgewonnener Freund hier im Podcast. Wie geht's dir?
Ah. Schön, gut. Ich hab unglaublich viel dieses Spiel gespielt, über das wir gleich sprechen wollen. Ich saß teilweise bis 3 Uhr nachts an diesem blöden Spiel und es war sehr, sehr schön und deswegen geht es mir sehr gut.
Kannst du es denn wenigstens beruflich, du arbeitest ja für Radio Fritz, kannst du es denn dann wenigstens in deiner Game-Checker-Sendung einbauen?
Oder ja, war das rein Hobby? Das ist der Plan. Ich kann das alles so unter Arbeit verbuchen, dass ich bis 3 Uhr nachts irgendwie rumsitze und Division spiele.
Oder Great Time to be Alive.
Ja, genau. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass ich so mein Geld verdiene.
Du kriegst auch noch Geld für. Also jetzt wird's
unverschämt. Hey, ihr habt ein Patreon.
Okay, das stimmt. Aber du hast recht, wir haben uns die Nächte um die Ohren geschlagen. Wir haben einige Sessions zusammengespielt, weil The Division ist ja auch ein Online-Shooter-MMO. Im Grunde ganz ähnlich wie The Destiny, Daniel. Du hast es ja auch in deinem Preview-Podcast zur Beta ja auch schon so ein bisschen erklärt. Fass doch nochmal in einem Satz zusammen, bitte, was The Division ist und wie man sich das vorstellen muss.
Sehr undankbar jetzt, nachdem du ja eigentlich schon gesagt hast, was es ist, nämlich ein, ich finde Shooter-MMO, ich weiß nicht, ob es dieses Wort bisher gab, aber jetzt müsste man es spätestens einführen, weil das trifft es eigentlich schon ganz gut, weil es ist natürlich ein klassischer Shooter von der Mechanik her, also ein Third-Person-Shooter, wie heißt das letzte Ghost Recon? Future Soldier.
Recon!
Oder mit, wenn man X drückt oder gedrückt hält, dann sprintet man zur nächsten Deckung. Wenn man irgendwie das Dreieck drückt, das Kreis muss man drücken, dann springt man über die Deckung rüber und auch so dieses, wie sich das mit den über die Schulter schauen anfühlt und so, also das erkennt man da alles wieder. Aber der große Unterschied ist halt, dass es sehr, sehr viel MMO-Aspekte drin hat, nämlich, dass man dort in der Welt ist, mit anderen Spielern zusammen, man kann mit denen was unternehmen, man kann die aber auch ignorieren, man kann Missionen selber frei annehmen, wie man das nach Lust und Laune halt machen möchte, je nachdem, was halt auf der Karte so gerade angeboten wird. Und man levelt halt und man lootet auch. Und das sind alles so Aspekte, die halt eigentlich aus dem MMO da irgendwie mit rein schwimmen. Ganz kurz noch zur Ergänzung, weil ihr gesagt habt, Nächte. Ich habe bisher nur eine Nacht gespielt und also so lange wurde es dann auch gar nicht. Sondern es war aber tatsächlich so der erste Abend. Und vielleicht auch noch ganz kurz zu dem Podcast. Wir haben uns vorgenommen, öfter über dieses Spiel zu sprechen, Manu. Das sollten wir vielleicht noch dazu sagen.
Genau, wollte ich jetzt gerade überleiten, dass wir die Nächte uns um die Ohren geschlagen haben. Das soll jetzt so ein bisschen wie so der erste Tagebucheintrag oder der erste Logbucheintrag werden in dem Podcast zu The Division. Wir haben gedacht, jetzt so zum ersten Wochenausklang mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen, weil dieses Spiel kann man, glaube ich, auch, das ist auch so ein MMO-typisches Ding. Man kann es, glaube ich, nicht so richtig durchspielen. Also man kann natürlich Story-Missionen beenden oder da auch mal alles gesehen haben oder man kann auch den höchsten Level von 30 erreichen. Das wird aber, glaube ich, noch ein paar Tage dauern. Aber dann hört das Spiel ja noch lange nicht auf. Also wenn man sich die Pläne von Ubisoft anschaut, soll das auch so wie The Division, The Destiny, genau.
Also ähnlich wie Destiny. Das heißt aber nicht The Destiny, sondern das Spiel heißt Destiny einfach.
Ich bin ja gerade durcheinander gekommen. Also The Division soll ähnlich wie Destiny auch so in Jahressegmenten laufen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Also der Season Pass, den man dazu kauft, da steht jetzt auch schon fest, was dieses Jahr alles noch für The Division als Content kommt und so weiter. Und ich glaube auch, dass das sich weiter fortführen wird. Deswegen werden wir in unregelmäßigen Abständen ab und zu mal wieder in The Division reinschauen. Jetzt am Anfang vielleicht ein paar Mal öfter, bis wir das Gefühl haben, wir haben es so gut gesehen, wie man es irgendwie mal ein Fazit ziehen kann. Aber wie gesagt, heute ist jetzt erstmal so ein Zwischenfazit. Wir haben jetzt lange noch nicht alles gesehen. Dennis, wir sind so, ich bin Level 15, glaube ich. Wir haben drei Abende habe ich gespielt. Also insgesamt 10, 12 Stunden, so habe ich, glaube ich, jetzt gesehen im Spiel.
Was ich übrigens noch ganz interessant finde, hier mit diesem ganzen Review-Prozess, also das machen ja gerade ganz, ganz viele, dieses Tagebuchartige.
Was, das macht ja niemand, das gibt es nur bei uns.
Aber das liegt ja auch daran, dass die Review-Sachen nur zum Start erhältlich waren. Also quasi, dass niemand vorher außer der Beta irgendwie Zugang zum Spiel bekommen hat, mit der Begründung, man könne es nur erleben, wenn es auf Live-Servern gefüllt mit echt dann, wo ich so ein bisschen, naja, es geht so.
Also das muss man Ubisoft, glaube ich, auch vorwerfen an der Stelle, dass es so, es wirkte nicht nur wie eine Ausrede, ich glaube, es ist auch eine Ausrede gewesen, um einfach diesem Spiel die größtmöglichste Aufmerksamkeit an dem ersten Tag zu geben und uneingeschränkt quasi den Leuten ins offene Messer sozusagen, bös gesagt, zu rennen lassen, aber du konntest vorher nicht genau wissen, ob es ein geiles Spiel ist oder nicht. Weil die Reviewer selber erst um 14 Uhr am ersten Launchtag auf die Server konnten.
Und da muss ich jetzt mal einschreiten, weil also erstens war es ein Tag vor Launch, wo die Server hochgefahren sind.
Ja, aber das war nicht nur Tester online, also es war schon offiziell online.
Dann klar, da haben natürlich die meisten, die dann irgendwie das beim Händler kaufen, weil die stellen es auch schon meistens einen Tag vorher ins Regal, wenn du es irgendwie bei einem Online-Versand bestellst, dann kriegst du es ja auch mal einen Tag vorher. Ja. Da muss ich jetzt halt auch mal sagen, hey, wenn das woanders passiert, dann gibt es irgendwie Testbedingungen oder Test-Events, wo dann irgendwie die Presse eingeladen wird und dann in London zwei Tage unter Testbedingungen auf Servern spielen darf. Und da wird auch gemeckert. Da sagt man so, ja, das sind ja keine Live-Bedingungen. Wie kann man denn unter solchen Verhältnissen schon einen Test schreiben? Gibt's doch gar nicht. Da muss man doch mal abwarten, bis die Server wirklich live sind und dann die Millionen da drauf stürmen. Also da sage ich dann jetzt auch in dem Fall, wie soll man es denn machen als Publisher? Also dann, wie man es macht, macht man es falsch
bei so einem Spiel. Aber dadurch, dass es ein reines Viererspiel eigentlich ist, also wir brechen es mal kurz runter, warum ich glaube, dass es nicht nötig gewesen wäre oder dass es möglich gewesen wäre, der Presse auch vorher den Zugang zu geben, um Reviews zu machen. Weil der einzige Part, an dem du eigentlich anderen Spielern begegnest und wo es wirklich ein MMO ist, ist dieser PvP-Bereich in der Dark Zone. Da triffst du wirklich viele andere Leute. Aber wenn jetzt alle Presse weltweit auf den Servern gewesen wäre, wäre das auch genug gewesen. Aber da können wir ja gleich nochmal drauf kommen, wenn wir über die Dark Zone sprechen. Aber das reine Grundspiel, also von Level 1 bis zu Level 30 kannst du ja Missionen in der Stadt annehmen, in einer beliebigen Reihenfolge, die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben. Da bist du entweder alleine unterwegs oder eben in einem Team mit bis zu 4 Leuten. Und wenn du dann mit diesen 4 Leuten eine Mission annimmst, dann ist das so ähnlich wie bei MMOs. Das wird dann so instanziert. Du hast dann eine kleine Instanz und dann bist du alleine in diesem Bereich. Das kann dann vielleicht mal so ein Parkhaus-Deck sein und dann springst du von dem Deck runter und läufst dann irgendwie noch so 2 Straßenzüge entlang und schließt es dann irgendwie ab, indem du nochmal in so einem Gebäude irgendwie drin bist. So als Beispiel. Und da triffst du aber keine anderen Spieler.
Genau.
Und deswegen ist es doch Quatsch.
Niemanden auf der Straße.
Ja. Du triffst nur andere Leute im Safehouse und da ist es sogar eher nervig, weil ihr habt die Bilder vielleicht gesehen, dass halt die Questgeber es nicht erlauben, dass alle gleichzeitig auf sie drauf drücken und dann müssen die Leute sich in Schlange stehen. Also das ist der einzige Moment außerhalb des PvP-Modus, wo du andere Leute triffst und wo der MMO-Charakter richtig durchkommt. Das ist einfach ein Vierer-Koop-Shooter, mehr ist es eigentlich nicht.
Es sind übrigens nicht die Questgeber, sondern an diesem Hub, da musst du nur hin, um deinen Charakter das erste Mal zu registrieren. Da musst du an so einen Rechner, der da steht. Und das ist eine Sache, die sehr, sehr MMO-untypisch ist, weil normalerweise haben MMOs, zumindest in den Hubs, keine Kollisionsabfrage. Also sprich, da können die Charaktere einfach durcheinander durchlaufen. Und hier ist es wirklich so, da gibt es eine Kollisionsabfrage. Das heißt, wenn da einer steht und gerade seinen Charakter registriert und in diesen Laptop eintippt, dann kann da kein anderer hin. Der dotzt einfach so von dem ab. Was dazu geführt hat, dass sich die Leute wie so klassisches britisches Queuing einfach der Reihe nach angestellt haben. Und es gibt einen Klatschen-Emote und so ein Winken oder sowas. Und jedes Mal, wenn dann einer seinen Charakter registriert hat und weggegangen ist, dann
klatscht
er. Das sieht so super aus.
Als wir an dem Pressetag gespielt haben, Dennis, also bei mir war da ein wildes Chaos und keiner hat kapiert, warum man nicht an diesen Laptop kommt. Das war irre witzig anzusehen. Das war ein totales Chaos. In der ganzen Stadt ist die Seuche ausgebrochen. Alle Menschen haben Angst, aber da drin rennen alle rum wie aufgeschreckte Hühner, bevor die das eben kapiert haben, dass man sich in Schlange aufstehen muss. Und es gab noch so einen Troll-Move, du konntest dich an die Tür stellen und weil da eine Kollisionsabfrage ist, das mache ich auch manchmal, wenn wir im Viererteam unterwegs sind, dann stellst du dich halt einfach in den Gang, in den Flur in den Türrahmen und dann kommen die anderen deiner Mitspieler nicht an die Kiste. Und das kannst du eben auch in diesem Brooklyn, in dem Büro machen und dann kommen die Leute nicht an den Laptop ran. Also völlig, so völlig absurd.
Das ist so Panne und so gemein. Und ich glaube, sie wollen das wahrscheinlich irgendwie fixen, glaube ich, aber es ist so lustig, dass sie das nicht bedacht haben, wie assi Menschen einfach sind.
Nee, aber wieso? In dem Fall war es doch auch dann mega lustig, dass sich dann schnell so quasi das rausgebildet hat. Der Konsens, ja, dann stellen wir uns halt das alle hier an.
Das stimmt, ja, das ist toll.
Bei mir war es tatsächlich so, ich habe das halt früh um 6:30 gemacht, also nach unserer Zeit. Hatte den einfachen Grund, also einfach war der gar nicht. Da kann man übrigens gleich nochmal ein bisschen weiter ausholen. Wusstet ihr, dass man Disk-Versionen nicht im PSN durch den Kauf umwandeln kann in Download-Versionen?
Nee, hätte ich jetzt auch erwartet, dass das geht. Von Disk installieren und Key kaufen oder so. Ja.
Genau. Bei mir war es nämlich so, wir haben von Ubisoft einen Download-Key bekommen. So, und dann habe ich jetzt gedacht, ey, jetzt irgendwie 35 GB runterladen und gerade wenn alle das runterladen, da bist du ja nie fertig, weil, sagen wir mal, das PSN ist nicht dafür bekannt, dass es die höchsten Download-Speeds hat. Und dann habe ich gedacht, ja, dann bin ich ja clever. Ich weiß, mein Nachbar hat das Spiel. Dann leihe ich mir das mal schnell von einer Stunde mit dem aus, installiere das, wahrscheinlich dauert es nicht mal eine Stunde und dann gebe ich den Key ein und dann müsste er diese lokale Festplatteninstallation einfach umwandeln in eine Version, die mehr oder weniger dann ohne CD funktioniert, weil es ja dann eine PSN-Version ist.
Am PC würde das wahrscheinlich funktionieren sogar, aber mit Steam-Registrierung und so. Genau. Steam
geht das ganz klassisch so, von der CD installieren, Key eingeben und dann ist es deinem Steam-Account verbunden. Geht hier nicht, sondern natürlich kriegst du prompt dann dieses Warnfenster mit, du hast noch eine diskbasierte Version auf der Platte, bitte lösche diese komplett, bevor du den Download startest.
Genau das hatte ich bei Destiny auch.
Ja. Liegt aber vielleicht daran, dass halt nicht alle Daten vielleicht installiert werden, wenn du die Disk-Version hast.
Ja, dann könnte ja trotzdem nachladen oder sowas. Also für mich, also ich finde dieses Szenario, dass ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Dennis, weil er mich so nett findet, das also ist
ja sehr
Utopie.
Sehr
hypothetisch. Leit mir ein Spiel aus und sagt, hier, Daniel, schau dir doch mal irgendwie das Spiel an. So, dann spiele ich das und sag, ey, das macht mir echt voll Spaß. Dem Dennis muss ich aber am Montag die Disk wieder zurückbringen, wenn ich ihn in der Arbeit sehe oder so. Und dann würde ich doch voll gern einfach nur mit einem Klick auf Kaufen klicken und dann diese bereits von der Disk installierte Version schnell umwandeln, damit die auf der Platte bleibt. Und ich will doch nicht das komplette Spiel nochmal runterladen. Also ich finde das gar nicht so ungewöhnlich, dieses Szenario, dass ich da doch tatsächlich in dem Moment überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass das nicht geht. Aber das nur so als kleine Anekdote und als Service-Erklärung am Rande.
Ja. Aber das erklärt trotzdem nicht, warum das Spiel nicht vorher freigegeben wurde zu Review-Zwecken. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn das Spiel jetzt total grottig wäre, dann würde ich das, glaube ich, da würde ich noch mehr darauf rumreiten. Aber mir macht The Division viel zu viel Spaß, als dass ich jetzt denke, dass das irgendwie absichtlich oder quasi die Presse vorgehalten wurde oder zurückgehalten wurde, besser gesagt. Dennis, siehst du das auch so oder glaubst du,
dass
Absicht gewesen oder was?
Ja, nee,
logistischer Aufwand, der nicht betrieben wurde.
Ich denke, das hatte bestimmt irgendwelche technischen Gründe und sowas. Und ich muss wirklich sagen, also ich stimme dir dazu. Ich war auch wirklich sehr, sehr skeptisch, was das Spiel angeht. Ich habe die Beta nicht gespielt und mich hat das nie so richtig gereizt, Division, weil ich bin nicht so ein Fan von diesem ganzen Militär. Gedöns, ich mag Laser lieber als Maschinengewehre und lustige Alien-Planeten halt lieber als New York, theoretisch. Und inzwischen finde ich es halt wirklich, wirklich toll. Also mir macht es richtig viel Spaß im Moment. Und ich finde, dieses Konzept funktioniert gerade sehr, sehr gut. Und ich weiß nicht so genau, warum das so ist, aber ich würde mal sagen, für mich im Moment am meisten, weil ich die Kämpfe tatsächlich so schön finde. Das ist ja, wir haben ja schon erwähnt, das ist ein Deckungsshooter. Also ähnlich wie bei Gears of War und so kann man halt in Deckung gehen, wenn man einen Knopf drückt. Und das muss man aber auch dauernd machen, um die Gegner zu flankieren, also vor allem in der Gruppe, weil dann kommen ganz, ganz viele Gegner auf uns zu und dann gibt Manu Rückendeckung und schießt irgendwie mit dem MG Richtung Sniper und ich laufe dann irgendwie vor mit der Schrotflinte um die Flanke, um irgendwie irgendjemand anderen zu erwischen und jemand anders gibt noch Deckung und so weiter und so fort. Und das macht wirklich, wirklich Spaß. Also es ist halt wirklich schön, diese dieses Deckungszusammenspiel.
Und auch das Viererteam halt. Also dann schreibt man sich halt wieder zu. Also wir spielen es halt immer in einer im Voice-Chat natürlich auch. Klar, du kannst auch ein sehr gutes Matchmaking nutzen. Du kannst auch alleine losziehen und sagen, wirf mich einfach in eine Gruppe mit 3 Leuten. Das ist uns ja auch schon passiert, wenn wir dann zu dritt unterwegs waren oder so. Aber gerade mit Voice-Chat funktioniert es natürlich super, dass du dann halt sagst, hier, ich habe meinen Heilungskasten da drüben bei dem Truck aufgebaut, komm hier rüber und mich hat's erwischt und dann ich robb noch zu dir rüber. Also dieses schöne Koop-Gefühl, was halt auch bei Gears of War und solchen Spielen dann auftaucht, das ist hier halt auch sehr intensiv, weil die Atmosphäre da halt auch das mitträgt, wir sind hier in der Unterzahl. Und dadurch, dass man immer nur zu viert unterwegs ist maximal und man eigentlich permanent einer Übermacht entgegensteht, kommt so dieses Gefühl auch sehr gut rüber, finde ich, so dass man zusammenhalten muss und dass man sich die Skills irgendwie auch absprechen muss. Und der eine ruft dann, hey, hier, ich habe jetzt die Turret aufgebaut bei der linken Seite, wir können jetzt von rechts rüber, die sind abgelenkt und ja, ich werfe nochmal eine Granate und Achtung, man warnt sich gegenseitig und so. Also das Gefühl kommt wirklich gut rüber. Daniel, du bist auch in Vierergruppen unterwegs gewesen an deinem ersten Abend, oder?
Nee, also ja, aber es waren halt binnen Minuten waren irgendwie 8 Leute da und es wurden immer mehr, weil sie kündlich Leute gesäumt haben und gesagt haben, hey, darf ich auch mitspielen? Und dann war es irgendwann, also da hatten wir dieses Luxusproblem, dass wir dann irgendwie Squads aufteilen mussten, so, damit wir irgendwie noch einigermaßen zusammenspielen können. Aber ich muss es tatsächlich absolut bestätigen, was ihr sagt, weil einfach dieses Zusammenspiel funktioniert echt gut. Auch weil es technisch so einfach ist. Also das muss man ja auch mal an der Stelle sagen. Es ist mit wenigen Klicks hast du einen Squad zusammengestellt. Es klappt dann auch als Squad. Und du hast aber eben nicht dieses, jetzt müssen wir alle im Server-Browser rumgammeln und warten, bis es endlich mal losgeht, sondern der eine ist halt hier unterwegs, dann läufst du schon ein bisschen in der Stadt rum und dann kommt einer dazu und dann so, jetzt machen wir Squad auf und dann gehst du halt in die Missionsinstanz rein und machst die dann zusammen.
Und selbst dann kannst du noch später dazukommen.
Selbst dann tatsächlich kannst du noch eins joinen und das funktioniert auch reibungslos. Also das muss man halt auch mal sagen, dass das Spiel, obwohl die Massen ja tatsächlich auf die Server gestürmt sind, also Ubisoft nennt zwar keine Zahlen, aber hat irgendwie eine Pressemitteilung rausgegeben, in der sie sagen, es ist ihr erfolgreichstes Spiel überhaupt bisher.
Auf allen 3 Plattformen oder so. Ja.
Genau, was den Verkaufsstart angeht. Also da kannst du schon davon ausgehen, dass da richtig was los war auf den Servern. Und ich glaube, am Anfang gab es irgendwie einmal so eine halbe Stunde, wo die Server kurz wegen irgendwelchen Wartungsarbeiten irgendwie so ein paar Probleme hatten, aber von so massiven Ausfällen, wie man sie ja durchaus schon erlebt hat bei Online-Spielen.
Keine Warteschlange in der Lobby und so Geschichten, ja, genau.
Habe ich jetzt nichts mitbekommen. Nee. Und es hat auch immer alles geklappt, sofort schnell Squad gefunden, Spieler, sofort wurden dir als deine Freunde als online angezeigt, mit wenigen Klicks hast du hinzugefügt und dann zack, rein in die Missionen. Und dann hatte ich halt genau die gleichen Momente, die ihr auch beschreibt, so mit dem okay, warte mal, ich mach mal diesen Scan. Da vorne steht 4 Stück. Kannst du die rechten mit der Granate erwischen? Ja, da kann ich genau eine Granate hinwerfen. Alles klar. Dann schaue ich mal, ob ich die linken irgendwie auch mit der Granate erwische. Und dann machen wir das auf 3 und ballern noch ein bisschen los. Und dann entsteht halt sofort so Mini-Taktik-Gameplay, dass man sich halt instinktiv, ohne jetzt zu sagen, hey, wir spielen jetzt mal richtig taktisch, sondern instinktiv spricht man halt so ein bisschen mit der Taktik ab und dann merkt man auch gleich, wie es halt viel einfacher ist, als wenn alle kopflos einfach auf diese 4 Leute ballern, wenn man sich vorher so kurz ein bisschen abspricht. Und dann ist es genau dieser Vierer-Koop, der dann halt so, ich finde, über 4 Leute ist halt so, nicht umsonst haben wir auch bei Battlefield die Squads immer 4 Leute, ist halt so die richtige Mischung, wo man es noch überblicken kann, wo es noch nicht chaotisch wird, aber doch dann schon, man merkt, dass man einfach eine Gruppe stärker ist.
Und man spielt eben in diesem Vierer-Koop, um nochmal ein bisschen zu dieser Struktur zurückzukommen, im Prinzip Story-Missionen. Also man hat am Anfang ein Tutorial in Brooklyn. Da spielt man in der Regel alleine. Ich weiß gar nicht, ob man da schon zu mehreren spielen kann, weiß ich gar nicht. Und dann gibt's
also Entschuldigung, wenn ich dir das Wort falle, aber
Brooklyn auch schon zu viert gemacht, oder wie? Okay.
Nee, wir waren da zu dritt und es ging dann auch. Also da kann man aber tatsächlich diese ersten Missionen dann schon zu dritt machen und da ist auch ohne Probleme, dass da einer reinjoint.
Dann gibt es eine kleine Cutscene, wo man mit dem Hubschrauber nach Manhattan fliegt und dann trifft man es erstmal eben auf diese richtige Basis, auf diese Station, die man dann hat, die man dann im Laufe des Spiels auch ausbaut und neue Fertigkeiten und sowas freischaltet. Und dann hat man im Grunde das ganze Stadtgebiet Manhattan offen begehbar. mit diesen Instanzen. Du kannst dann eben zu einem, was weiß ich, zum Krankenhaus zum Beispiel hingehen und im Krankenhaus steht dann halt, wenn du jetzt hier reinläufst, dann startet sich halt diese Mission, aber es geht nahtlos ineinander über. Das finde ich auch so geil an diesem Spiel. Du hast eigentlich nie Ladescreens, außer wenn du Fast Travel benutzt, bekommst du immer sofort alles im Hintergrund nachgeladen. Also auch die Missionsstarts. Du gehst in dieses Krankenhaus rein und dann geht die Mission einfach los. Und wenn du halt da zu dritt reinmarschierst, dann kommst du irgendwie eine Stunde später online und wir sind mittendrin in der Mission im Krankenhaus und du kommst in unsere Squad und wir müssen keinen Finger rühren, sondern du kannst dann einfach sagen, okay, ist noch ein Platz frei bei euch, okay, und dann klickst du auf unseren Namen, sagst Join Mission und dann beamst du dich in diese Mission rein und bist einfach direkt, auch selbst wenn wir beim Endboss sind, kommst du einfach dazu. Da gibt's kein Ladescreen, kein Wartescreen, kein Squad muss irgendwie akzeptieren oder so weiter und wenn einer zwischendurch keinen Bock mehr hat, weil's Kind schreit oder weil's Telefon klingelt, geht er halt einfach raus. Und es passiert nichts. Es geht einfach nahtlos weiter. Und du hast dadurch auch immer so dieses Gefühl, dass alles zusammenhängt. Also du merkst ja gar nicht, dass du jetzt in eine Mission oder in ein Level reingehst. Ja,
sondern das ist tatsächlich rein. Das ist erschreckend unspektakulär, ne? Weil wir haben es tatsächlich auch gehabt, dass wir aus einer Mission, die schon gestartet war, einfach wieder rausgegangen sind, weil wir noch wir wollten den Schwierigkeitsgrad ändern. Weil du hast, wenn du draußen vor der Mission stehst, hast du ja diese Hardobjekte, die so in der Welt hovern, ne? Ja. Und da kannst du den Schwierigkeitsgrad ändern. Da haben wir es halt mal auf schwer probiert, sind halt rein, haben halt irgendwie sofort voll auf den Arsch bekommen. Und dann sind wir einfach wieder rausgelaufen, nahtlos, haben draußen dieses Hover-Element angeklickt, den Schwierigkeitsgrad gesenkt und dann sind wir einfach wieder reingelaufen. Und da war tatsächlich jetzt nicht ein, ja, jetzt musst du erst wieder in die Server-Lobby zurück und musst dort den Schwierigkeitsgrad ändern. Dann müssen alle Spieler wieder auf Ready klicken. Sondern es lief so instinktiv irgendwie einfach so, du läufst raus aus der Mission, also wirklich sprichwörtlich raus aus diesem Missionsbereich, änderst es und läufst wieder zurück in den Missionsbereich und das läuft alles nahtlos.
Apropos Laufen, Dennis, in der Stadt rumlaufen ist auch fantastisch, oder?
Ich habe dazu zwei Sachen dazu, also die Atmosphäre ist halt krass, es ist halt wirklich
tight, Alter.
Ein Tight, Mann. Ja, tight, richtig krass. Es ist halt wirklich dieses nachgebaute Manhattan. Und ich war noch niemals in New York, aber es. aber es sieht halt so schön aus. Und ich habe irgendwie auch Fotos gesehen, die irgendwie rumgereicht werden, wie da so Stellen nachgebaut wurden. Und die Atmosphäre davon ist wirklich fantastisch. Also dieses Rumlaufen in den verlassenen Straßen, das fühlt sich so spooky an und auch wirklich, wirklich sehr, sehr apokalyptisch. Oder postapokalyptisch, viel mehr als sowas wie The Last of Us oder sowas. Also das fand ich viel weiter von mir entfernt. Also einfach nur, weil alles schon so lange zerstört und überwuchert ist und alles kaputt und so.
Das war
und
auch geil, aber hier, es war irgendwie so Zukunftsszenario, gell?
Genau. Und hier hatte ich das Gefühl so, oh scheiße, das ist halt wirklich, wenn jetzt irgendwie alle schlagartig tot umkippen würden, so sähe das dann aus. Das ist wirklich krass. Und das eine andere Sache mit dem Rumlaufen, das fehlt mir tatsächlich ein bisschen von Destiny. Bei Destiny setzt man sich auf ein cooles Schwebebike und fliegt über den Planeten. Und hier musst du halt zu Fuß durch den Schnee latschen, um irgendwo hinzukommen. Das ist auch atmosphärisch, aber ich frage mich, ob das nicht irgendwann später anfängt, tierisch zu nerven. Oder ob man dann einfach Fast Travel macht zu den Safe Houses, die man freischaltet.
Ja, aber so groß ist das Gebiet ja dann auch nicht. Also man ist ja schon relativ schnell unterwegs. Weil,
aber ich möchte noch schneller.
Ja, aber so.
Auf einem Skateboard oder einem Rolltrainer.
Ja, die Hoverboards kommen bestimmt als DLC. Genau, im Segway durch das zerstörte Manhattan. Aber die Atmosphäre, ich bin jedes Mal immer noch so begeistert. Ich meine, man sieht sich an so Spielgrafik ja auch schnell satt. Und gerade bei so einem MMO, hier bei The Division, finde ich, ist auch die Gefahr, dass man so durchrusht. Weil man ja immer irgendwie eine Markierung hat, wo geht's als nächstes lang, wo ist der nächste. Wo sind die nächsten Gegner und so weiter. Die Welt ist aber eigentlich viel zu schön dafür, um da so schnell durchzurushen. Ja? Also man muss schon auch in der Gruppe so ein bisschen drauf achten, da ein paar Details mitzunehmen. Also man könnte ungelogen, wirklich ohne Übertreibung, alle 5 Meter stehen bleiben und Screenshots machen von der geilen Street Art, die da in New York eingebaut haben. Da sind so viele kleine Details in dieser Welt eingebaut. Also was da Arbeit drin gesteckt haben muss, dieses Manhattan nachzubauen, unfassbar. Also so eine dichte Atmosphäre und man will ständig irgendwie gucken. Das Einzige, was so, wo es dann so ein bisschen bricht, dass man halt, ja, wie soll ich sagen, also die Missionen selber, da läuft man ja auch durch dann mal zerstörte Gebäude durch und so weiter. Wenn du aber außerhalb einer Mission bist, läufst du eigentlich immer nur diese karierten Straßen in Manhattan lang. Da gibt's dann wenig, du kannst ja nicht in Gebäude oder sowas rein. Das ist natürlich jetzt Jammern auf hohem Niveau, weil dafür hast du ja die Missionen. Aber wisst ihr, was ich meine? Was
sind denn karierte Straßen?
Naja, diese karierten, diese karierte Straßenaufbau in Manhattan. Also du läufst.
Ach so, der Straßenaufbau. Ich dachte jetzt, die Straßen wären irgendwie kariert. Und dann,
nein, diese.
Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Schachbrettmuster.
Du läufst durch diese Schachbrettmuster und dadurch hast du ja natürlich auch nicht so eine Abwechslung wie jetzt bei Destiny zum Beispiel, ja, wo du dann irgendwie auch mal rechts eine Klippe hast und dann siehst du hinten den Sonnenuntergang. Das ist natürlich eine andere Atmosphäre hier und du hast halt so deine Straßenzüge. Und Manhattan sieht ja insgesamt auch sehr, sehr gleich aus. Also Brooklyn hat noch ein bisschen den anderen Charakter, aber da kannst du dann ja nachher auch nicht mehr hin. Ich bin mal gespannt, ob sie dann irgendwie noch weitere Stadtteile später freischalten werden. Aber es ist natürlich eine gleichbleibende Atmosphäre und du hast dann halt immer mal wieder umgefallene Busse oder dann brennt mal ein Tanklaster und so. Aber arg viel machen kannst du da ja eigentlich nicht. Du hast halt deine Basis, dann läufst du zu den Missionen und dann gibt's so ein paar Zivilisten, aber ja, denen gibst du halt dann so ein Item und dann kriegst du ein paar Erfahrungspunkte und das war's dann auch schon.
Ja, wobei. Ja, so Random Encounters hatte ich auch schon.
Ja, genau, da wollte ich jetzt dran hin. Ja. Genau, es gibt so ein paar kleine Missionen, über die man stolpern kann.
Random generated wahrscheinlich, gell?
Genau. Also irgendwie unterbricht den Waffendeal und dann sind da irgendwie ein paar Gegner und dann schießt man die um und dann unterbricht man den Waffendeal. Aber was ich sagen wollte, es ist eigentlich schon noch ein bisschen mehr los. Also einerseits kann man auch schon in ein paar Gebäude rein und das ist dann auch richtig cool, weil es gibt dann so Apartment-Gebäude, wo man wirklich durch so Wohnungen durchläuft und die sind irgendwie auch sehr, sehr schön gestaltet. Und das andere ist, ich habe gestern Abend einfach mal gesagt, okay, ich mache jetzt nicht die ganze Zeit so Gruppen-Action, sondern laufe einfach ein bisschen durch die Stadt und gucke mir das an und habe dann so Sachen gefunden, wie dass man dann zum Beispiel nach verschollenen Agenten sucht. Mhm. Nach anderen Mitgliedern von dieser Division, die ja irgendwie den Frieden herstellen soll oder was auch immer. Und dann findet man halt irgendwie so Spuren von denen und folgt denen und lernt dann irgendwie, was mit denen passiert ist bei solche Holo-Einblendungen. Die sehen dann so Laser-Hologramm-mäßig aus, so Augmented Reality und sieht dann so Überwachungskameras sehen, was da passiert ist. Irgendwie, ich hatte gestern irgendwie einen gesucht, der irgendwie mit Medikamenten gedealt hat, die er geklaut hat aus dem Lager und dann musste ich ihn nachverfolgen durch eine U-Bahn und sowas und den dann am Ende befreien. Das war irgendwie so eine schöne Nebenmission.
Aber ist es auch wirklich, ganz kurz, ist es wirklich eine Nebenmission, die du starten musstest? Oder passiert das so beim Drüberlaufen? Also wenn das innerhalb beim Drüberlaufen passiert, dann nehme ich meinen Punkt zurück. Ich dachte, man muss das wirklich so starten als Nebenmission. Nee,
genau, das war einfach beim Drüberlaufen. Also einfach drübergelaufen, so ein Ding gefunden und dann folgt man den Spuren und findet den halt nachher irgendwann und so. Und das ist halt richtig cool. Also das ist irgendwie auch das, was mir bei Destiny so gefehlt hat, weil Destiny, da sind die Schießereien toll, da sieht die Welt schön aus, die Charaktere sehen sehr, sehr hübsch aus, aber ich habe keine Ahnung, warum ich mache, außer wenn ich mir irgendwie stundenlang Wikis durchlese oder YouTube-Videos von Leuten, die mir erklären, wie episch die Story ist. Und das ist, also ich kann verstehen, dass man darauf Bock hat, aber ich habe darauf keinen Bock.
Ja, die Story hier ist ja...
Charaktere, das ist jetzt was, wo wir am Anfang einfach drüber weggeprescht sind, aber der Charakter-Editor hat den Namen als solchen aber auch nicht verdient, oder?
Oh ja. Sehen alle gleich aus.
Ja, es ist ja auch logisch, weil es gibt halt keinen Editor im klassischen Sinn, sondern du kannst halt für jede einzelne Sache, also was ich, du hast drei Frisuren zur Auswahl, irgendwie fünf Gesichtsformen, drei Hautfarben und also das ist alles so. Du kannst ja halt aus so einem Baukastensystem irgendwie so ein paar Sachen zusammenbasteln, aber eigentlich kannst du dir nicht wirklich einen eigenen Charakter basteln, wo man sagt, den erkennt man auch wieder, sondern du hast halt so eine Auswahl aus so ein paar Vorlagen und dann...
Ja, fairerweise muss man dazu sagen, man sieht seinen Charakter eh nur von hinten, aber die anderen sieht man natürlich, aber was du natürlich dann verändern kannst, sind die Klamotten, also was der Dennis über Jacken in der Division reden kann, also wir freuen uns immer, wenn wir Loot finden, oh geil, meine Waffe hat 2000 DPS oder so und der Dennis dann immer nur, Waffe, ja, ich habe eine Jacke, ich habe einen neuen Schal, oh, ich habe Sneakers.
Das ist so toll, also das ist das, was mich so ein bisschen drüber hinwegtröstet, dass der Charaktereditor so basic ist. Ich bin gerade super zufrieden mit meinem Charakter, weil ich habe eine Bommelmütze, so eine bunte Bommelmütze und eine schöne, eng sitzende, taillierte Jacke. Jetzt gerade gefunden, so eine ja, ich weiß nicht, so eine Chino-artige Hose, so eine Fünf-Sechstel-Hose, wo dann auch die
Oh
bunten
Gott.
Sneaker besser zur Geltung kommen. Und
Das
mir macht das so Spaß.
Öhler-Gedächtnisset, ja.
Ja, ich mache das so viel Spaß, einfach nur so Kleidung zu looten. Die Kleidung hat auch nichts zu tun mit den Werten vom Charakter. Also die macht nicht irgendwie die Waffen stärker oder die Rüstung besser, sondern es kommt wirklich nur darauf an, wie man dann aussieht. Und ich versuche halt irgendwie dauernd etwas zu suchen, was schön aussieht. Und es ist anscheinend echt nicht leicht, in so einem zerstörten, verwüsteten New York schöne Klamotten zu finden, die
Nee.
passen. Kann ich, ja.
Ich finde,
Bin
Leute
sehr
mit
motiviert.
5/6 Hosen sollten in der Apokalypse direkt abgeknallt werden. Das,
Da bin ich ganz bei dir, ja. Wenn wir gerade
ganz,
beim. Ja, was willst du
aber
sagen,
sie
Daniel?
flattert im Wind.
Nee, ich wollte euch was fragen. Und
Ja.
zwar, wir sind uns ja einig, dass das ein Shooter schon im Kern ist vom Gameplay. Fandet ihr das nicht merkwürdig, dass zum Beispiel Headshots nicht funktionieren?
Doch, die funktionieren. Also da wollte ich aber auch ganz stark noch drauf eingehen, warum ich auch sage, das ist deutlich mehr MMO als Shooter. Wenn man sowas wie Gears of War oder sowas nimmt, da bist du in Deckung und dann schießt du und du hast ein unglaublich sattes Feedback-Gefühl. Oder auch bei Destiny, finde ich, hat dieses Waffenfeedback, das macht, da spürst du richtig, dass deine Waffe irgendwie Schaden macht. Wisst ihr, was ich meine? Und bei The Division, das ist so dieses klassische Sponge-Problem, was man halt irgendwie aus vielen MMOs und so auch kennt. Wenn du halt indirekt kämpfst, wie bei World of Warcraft oder so, dann wählst du halt deine Zaubersprüche mit Tastatur aus und schaust halt zu und dann siehst du halt, wie so die Werte runterrasseln von diesen Bossen. Aber bei einem Fantasy-Setting, finde ich, passt es irgendwie auch mehr, wenn du da so Feuerbälle wirfst und so weiter, da erwarte ich nicht so ein direktes Feedback. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen, ob es jetzt blöd beschrieben ist, aber bei The Division, das Einzige, was mich richtig, richtig stört, ist, dass du Kopfschüsse irgendwie 10 Stück setzt und da passiert nichts. Und du nimmst eine Pumpgun und du stehst 1 Meter von dem Typen weg und du ballerst mit der Pumpgun zweimal drauf, bevor du nachlädst und der Typ steht halt einfach trotzdem noch vor dir und es passiert nichts. Und das Einzige, was halt passiert, ist, dass die Zahl ein bisschen höher ist, die ihm abgezogen wird, wenn du halt auf den Kopf zielst. Und
Ja,
das
genau
finde ich
das meinte ich
total
eben mit Headshots.
unbefriedigend.
Ich bin es in Shootern gewöhnt, wenn ich jemanden in den Kopf schieße, dann ist er tot.
Ja.
Und das funktioniert halt hier nicht, weil ich muss halt jemanden, wie du sagst, 10-mal in den Kopf schießen, weil der hat halt 500 Lebenspunkte und mit meiner Waffe mache ich bei dem Headshot 50 Punkte oder 50 Schadenspunkte. Also muss ich ihm 10-mal in den Kopf schießen. Und das ist ja eigentlich eine klassische zahlenbasierte Rollenspiel- oder MMO-Mechanik, die in einem Shooter erstmal irgendwie ungewöhnlich wirkt und fast ein bisschen befremdlich am Anfang, finde
Ja,
ich.
und die auch unbefriedigend ist, finde ich. Also man
Ja.
gewöhnt sich so ein bisschen dran und dann akzeptiert man es halt, aber es ist kein sattes, befriedigendes Gefühl, dass man irgendwie einen Shooter spielt. Das finde ich, das schafft The Division nicht, dieses, oh, das fühlt sich irgendwie knarzig, geil, knackig an.
Ich glaube, Akzeptanz ist so das richtige Wort, weil ich fand es am Anfang seltsam. Es war auch so eine der Sachen, wo ich am meisten skeptisch war, bevor ich angefangen habe. Und jetzt ist es so, ja, okay, so ist halt dieses Spiel. Aber es ist halt wirklich nicht dieses Destiny-Gefühl, wo man irgendwie so einem Roboter in einen leuchtenden Punkt irgendwo in den Bauch schießt und der sprotzt einfach so bruch, auseinander. Und also bei Destiny dachte ich halt wirklich bei jedem Schuss so, oh, cool, das ist so toll. Oh mein Gott, yes, ich habe diesen Revolver. Er macht so tolle Schüsse und alles explodiert und der Robotersaft spritzt überall hin. Das ist jetzt ein komisches Bild, das gebe ich zu. Aber nee, aber dieses Waffengefühl. Und ich hatte bei Division auch jetzt neulich auch so ein paar Stellen, wo ich mit der Pumpgun auf irgendeinen Gegner geschossen habe. Und dann habe ich ihn totgeschossen und dann hat das Modell aber noch irgendwie nicht realisiert, dass es tot ist und das dauert irgendwie noch so eine halbe Sekunde. Und so, ach ja, scheiße, ich bin ja tot, ich falle jetzt um. Und das ist dann, das killt einfach so sehr dieses Waffengefühl,
Ja.
dieses Feedback, das du brauchst. Wenn du halt eine Schrotflinte in einem Shooter hast, dann möchtest du, dass die Gegner einfach mit Wumms davon wegfliegen und irgendwie mit Ragdoll-Animationen über irgendwelche Blumenkübel drüber rollen und sowas. Und hier plumpsen sie halt einfach so zu Boden nach einer halben Sekunde und das ist so ein bisschen unbefriedigend, das stimmt.
Total. Leider. Aber es wiegt sich dann halt wieder auf. Also wie gesagt, man gewöhnt sich da dran, aber wenn man sich an sowas wirklich stört, dann ist The Division, glaube ich, das falsche Spiel. Also wenn man einen klassischen Shooter will, dann ist man hier, glaube ich, falsch aufgehoben. Das
Ja.
hat doch der Attila auch in dem Preview-Cast erwähnt, oder? Dass ihm das auch nicht so gefallen hat. Daniel.
Ja, tatsächlich, weil ich glaube, bei Destiny ist halt was anderes, halt eine Fantasy-Welt. So. Da kannst du halt ein fettes Monster mit irgendwie Tentakeln und Haus hoch hinsetzen und dann bist du ja auch nicht gewöhnt, dass das dann halt noch irgendwie zwei Schüssen umkippt, sondern du erwartest halt, ja, das hat halt einen fetten Lebensbalken und da muss ich jetzt 10 Minuten reinballern, bis es umkippt. Und Division hat ja dann schon irgendwie so ein bisschen diesen realistischen, ernsten, realen Look. Und das sind halt Menschen. Und einem Mensch kann ich halt nicht 10-mal in den Kopf schießen, weil der hat halt in echt dann nicht irgendwie da 500 Lebenspunkte, sondern wenn der halt einmal von der Shotgun getroffen wird, dann kippt er um. Und deswegen finde ich das halt hier, da hast du halt, die Bandbreite der Gegner ist halt allein durch das Setting deutlich begrenzter. Ne?
Eben, und dadurch hast du auch das Boss-Problem nämlich. Also natürlich sind die Missionen auch so klassisch aufgebaut. Geh in dieses Haus, geh von Punkt A nach Punkt B, erreiche irgendwas, finde irgendwas, extrahiere irgendwas. Alles so, wie man es eben von so einem Division-Setting irgendwie auch erwartet. Manchmal muss man irgendwelche Räume durchsuchen, manchmal muss man eben irgendwelche Hinweise finden, manchmal muss man bestimmte Punkte verteidigen. Insgesamt schon immer sehr ähnlich, aber durch die Settings und durch die Set-Pieces, mal stehst du irgendwie in flammenden Kulissen, mal stehst du irgendwie auf dem Parkdeck oben und musst auf dem Hubschrauber warten und dadurch ist trotzdem sehr viel Abwechslung geboten. Aber ein Punkt, wo halt gar keine Abwechslung ist, sind halt die Gegner. Also die Gegnertypen, da gibt's eigentlich nicht sehr viel unterschiedliche. Die versuchen das so ein bisschen durch die Klassen, also durch die Fraktionen auszumerzen, dass du dann halt diese Gruppierung hast mit den Flammenwerfern. Gegen die gehst du natürlich anders vor. Das ist dann schon ein anderer Gegnertyp als jetzt irgendwelche Leute mit einer normalen Pumpgun oder so weiter. Und dann hast du wieder die Nahkämpfer, die halt auf dich zurennen mit einem Schild und einer Axt. Da hast du schon so diese unterschiedlichen Gegnertypen. Aber es sind natürlich, wie du gesagt hast, alles Menschen. Und spätestens, wenn du dann zu den Bossen kommst, hast du ein Problem, dass eigentlich keine Rechtfertigung da ist, warum die mehr Patronen schlucken können, weil sie sehen ja genauso aus. Die sehen halt manchmal ein bisschen, sind sie irgendwie größer gewachsen oder haben ein bisschen mehr Schutz optisch um sich rum. Aber es erklärt trotzdem nicht, warum die halt 15 Mal so viel aushalten, außer dass sie halt eben gelb oder lila markiert sind in deinem Overlay. Und dann weißt du halt einfach, da musst du irgendwie deutlich stärker draufballern. Aber das ist schon so einer der Punkte, wo ein bisschen mehr Vielfalt gut getan hätte, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das macht in einem Spiel, wo du nur gegen Menschen kämpfst.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, also im Prinzip müsste man, um das wiederherzustellen, viele schwächere Gegner haben, die viel schneller umzuschießen sind, genau, und dann vielleicht seltenere, klar markierte Bossgegner, die irgendwie mit großer Panzerung anrücken, wie das halt bei allen anderen Spielen ist. So, dann kommt halt der dicke Panzermann mit der Schrotflinte raus und alle sind so, oh Mann, er hat sich ein paar Blechplatten auf den Körper getackert. Der ist so krass. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht echt, wie man aus diesem Problem rauskommt.
Wenn man im Spiel ist, merkt man es aber nicht so arg. Gell?
Man akzeptiert es halt dann irgendwann.
Daniel, du bist jetzt relativ am Anfang noch, hast du gesagt, ja, du hast einen Abend gespielt. Wie kommst du denn mit dieser ganzen, mit diesen ganzen Tausenden von Loot und auf der Basis und da noch was freischalten? Also am ersten Abend hat mich das ehrlich gesagt ziemlich erschlagen, was man alles machen kann, soll, sammeln muss, craften kann. Ich finde, man ist da jetzt relativ drin nach dem zweiten, dritten Abend, aber am ersten Abend hat mich das völlig plattgewälzt irgendwie, was man da alles machen soll.
Ja, ging mir tatsächlich genauso. Also ich hatte echt immer dieses klassische, ich musste mal Leute im Squad fragen, ich habe jetzt hier, glaube ich, so einen Griff für meine Waffe gefunden, wie müsste ich den jetzt ausrüsten, wenn ich den verwenden wollen würde? Und dann, ja, da musste hier die Waffe und Dings und ins Untermenü und so. Klar, mittlerweile hat man es dann langsam so raus, aber am Anfang ist man echt aufgrund der schieren Menge an Anzeigen und bis man auch erstmal verstanden hat, was diese Symbole hinter den einzelnen Loot-Items bedeuten. So, ist das jetzt besser oder schlechter? Klar, gibt dann schon irgendwie immer grüne und rote Pfeile nach oben oder nach unten, damit du es ungefähr einschätzen kannst. Aber am Anfang war ich auch ein bisschen überfordert. Mit der Zeit ich habe dann schon eigentlich am Ende des Abends dann schon rausgehabt, was ich da machen muss. Und ich fand halt auch dieses, dass halt alles so aus einem Guss wirkt. Klar, es wirkt halt irgendwie so ein bisschen nahe Zukunft mit diesen ganzen HUD-Symbolen, die halt so in der Welt schweben. Aber die sind dann halt auch irgendwie Teil der Welt. Und dadurch wirkt es halt nicht wie so ein Spielelement, was einfach so vorne draufgesetzt ist, sondern es ist halt Teil der Welt. Und wenn du halt die Karte einblendest zum Beispiel, also wie man das ja auch dann irgendwie schon in den ganzen Trailern so gesehen hat, ist dann halt nicht einfach eine Karte, die sich vor das Spiel legt, sondern du stehst dann halt als Charakter in so einem, wie soll man das nennen, so einem Hologrammmodell von deiner näheren Umgebung und kannst dann da so drin rumgucken. Und,
wobei das auf dem E3-Video deutlich besser aussah als jetzt, aber...
Ja, das stimmt, aber von der Logik her ist es gleich geblieben. Und ich finde trotzdem, dass dieses Spiel irgendwie sehr aus einem Guss wirkt.
Ja, und auch die ganzen Features, nenne ich es jetzt mal aus Mangel an anderem Wort, sowas wie Basis ausbauen, ist auch immer sehr plastisch irgendwie erklärt. Also du bist in dieser Hauptbasis und du siehst ja wirklich schon, okay, da sind irgendwelche Stationen, die wirst du irgendwann mal freischalten und haben. Und da ist schon ein Schreibtisch und da hinten ist schon irgendwie ein extra Raum dafür. Und dann gehst du vorne an diesen Hauptlaptop und sagst, okay, ich habe jetzt 200 Medical Supplies gefunden und dann kannst du deinen Medical Wing, also deine auf deiner Basis eben deine Medizinstation weiter ausbauen. Am Anfang hast du so eine Hauptmission, wo du eben dann erstmal diesen Flügel freischaltest, da findest du das Personal dafür und dann kannst du mit Nebenmissionen und Hauptmissionen, wenn du Gegenstände findest, dort weitere Features freischalten, die dir dann Fähigkeiten freischalten. Also der Raum ermöglicht dir dann quasi, dass du sagst, mein Charakter hat jetzt einen Wiederbelebungskasten, der sofort volle Health herstellt. Oder du erfindest irgendwas, wo du sagst, ich kann in ein Medkit mehr mitnehmen und solche Geschichten. Und dann ist es auch alles sehr naheliegend, weil man sich so peu à peu da an dieses Feature-Set irgendwie so ranarbeitet und es auch immer irgendwie eine optische Entsprechung hat in dieser Welt. Und das finde ich deutlich angenehmer und besser gelöst, weil man sich so reindenken kann in diese ganzen Systeme. Und bei The Destiny, da musste ich wirklich erstmal einen Wiki-Eintrag lesen, um zu kapieren, was dieser Lichtlevel überhaupt soll oder was irgendwelche komischen Coins sind, die es gibt oder was diese Fraktionen da sind, die rein optional am Anfang sind. Und also das wurde mir im Spiel nie so richtig klar bei Destiny und bei The Division habe ich immer alles irgendwie im Spiel auch verstanden oder man bespricht sich im Squad und versteht dann auch gemeinsam so, ach, dafür sind diese Werte da und so geht das mit den Mods und so verkaufe ich meine Sachen und so kann ich craften und ist irgendwie alles viel naheliegender auf jeden Fall, auch wenn es irre komplex ist.
Es wird, das eine, was noch komplex ist, was ich noch nicht verstanden habe, was wir vielleicht irgendwann später alle kapieren werden, ist, es gibt ja noch diese drei Werte, die man hat.
Die habe ich kapiert.
Ja?
Ja.
Und also Ausrüstung gibt dir Punkte auf diese Werte und ich glaube, sobald du einen bestimmten Punkt überschritten hast, wie viele Punkte du in diesen Werten drin hast, schaltest du bei deinen Waffen irgendwelche besonderen Fähigkeiten frei oder so in der Art, ne? Und ich glaube, dann wird es nochmal so ein bisschen komplex.
Also im Grunde hast du ja drei Züge. Du hast drei Skilltrees, die eben Entsprechung haben mit dieser Basis. Du hast diesen medizinischen Bereich, da sind halt so lauter so Heil-Features und solche Geschichten drin. Dann hast du diesen Technik-Bereich, würde ich es jetzt mal nennen, oder? Security-Bereich. Und was war der dritte?
Technik.
Ja, Technik und so. Security, oder?
Genau. Technik, Security und Medizin.
Genau, Technik sind dann so Turrets-Geschichten oder eben diese Mine, die man aus dem ersten Trailer kennt, die man so auf den Boden setzt und die dann automatisch zum Feind rollt, also da so Gadgets und Technik-Kram. Und dann hast du eben noch so diesen Security-Bereich, der dann eher so Verteidigung ist. Also da kannst du dann Schutzwall aufbauen, temporär für deine Truppe und so weiter. Und diese drei Säulen hast du im Endeffekt und da kommt ja auch so, was Ubisoft gerne als diesen Rollenspielteil irgendwie bezeichnet, der im Grunde nichts mit Rollenspiel zu tun hat, aber der halt einfach dir die Möglichkeit gibt, durch diese Features und die Perks, die du freischaltest, deinen Charakter zu skillen, nenne ich es jetzt mal. Also geht dann eher eigentlich in so eine Diablo-Richtung. Bei Diablo 3 konnte man doch auch gewisse Skills anschalten und dann aber auch wieder runternehmen und woanders skillen. Während man bei Diablo 2 und solchen Rollenspielen vorher ja festgelegt war. Wenn du einmal dich verskillt hattest, dann war ja alles vorbei. Und dann musstest du alles wieder resetten. Und bei The Division kannst du jederzeit auch mitten im Kampf in dein Menü rein und sagen, okay, ich möchte jetzt eher der Heiler sein. Oder okay, wir haben schon zwei Heiler, wir brauchen bei dem Gegner jetzt irgendwie die Turret, dann gehe ich halt eher wieder in den Technikbereich und dann wähle ich mir diesen Turret-Skill wieder aus. Und das finde ich eigentlich schon sehr, sehr, sehr cool, dass man das innerhalb des Spiels auch ändern kann und dass man da nicht so festgelegt ist auf diese Klassensysteme.
Das stimmt, das ist cool. Das ist eine schöne Funktion.
Ja.
Wir haben noch nicht über die Dark Zone gesprochen.
Genau, müssen wir dringend noch machen. Da warst du noch nicht drin, Daniel, oder? In der Dark Zone.
Nee, weil ich weiß auch nicht, wie man da reinkommt. Da braucht man da ein bestimmtes Level oder kommt es dann später nochmal, dass man da erst ein Tutorial machen muss? Oder also soweit bin ich noch gar nicht vorgestoßen im Spiel.
Dennis, erzählen Sie, Dark Zone.
Dark Zone, im Prinzip kann man da von Anfang an rein. Es ist ein abgetrennter Bereich in Manhattan, durch den man durch so einen Checkpoint einfach durchgeht. Das ist quasi so eine neue Karte. Und
der kontaminierte Bereich, deswegen ist es auch wirklich
mit genau. Es ist ein kontaminierter, zerstörter, ganz, ganz schlimmer Bereich, wo die schlimmsten Banditen aller Zeiten rumhängen und sich die Spieler gegenseitig angreifen können, um sich ihr Zeug, also quasi ihr Loot gegenseitig abzunehmen. Und das ist wichtig, weil man kann nämlich nur am Anfang sechs Beutestücke aus der Dark Zone raustragen und die muss man an einen Helikopter befestigen, den man extra ruft und dann kommen ganz, ganz viele Gegner und man muss sich verteidigen. Also im Prinzip wollen alle allen immer gegenseitig das Loot wegnehmen. Und es macht Sinn, da reinzugehen, so ab Level 10. Mhm. Das ist wahrscheinlich so nach 5 Stunden im Spiel vielleicht, 6 Stunden im Spiel, so um den Dreh rum.
Mhm. So, also bei uns war es am zweiten Abend, waren wir dann so eben, dass wir da mal reingeschnuppert haben, ja.
Genau. Und dann geht man da durch und findet halt theoretisch bessere Ausrüstung, stärkere Gegner und eben andere Spieler, die erstmal friedlich sind oder vielleicht dich auch im nächsten Moment angreifen können.
Und ich finde das Konzept auch ziemlich geil. Eigentlich ist es ja so dieser PvP-Bereich. Also haben wir ja vorhin schon gesagt, im normalen Manhattan triffst du andere Spieler nicht. Oder man sieht die gar nicht laufen. Man sieht die auch nicht auf der Straße
rumrennen. Genau, gar nicht, ja. Nee, nur in der Basis. Nur in den Safe Houses und in der Basis, genau.
In der Basis glaube ich auch nicht, nur im Safe House. Aber
stimmt, in der Basis auch nicht, ja, nur im Safe House.
Und wenn du in die Dark Zone gehst, dann kannst du andere Spieler treffen, ist aber auch im Grunde auch das Einzige, was du da machen kannst, weil da gibt es dann keine Missionen. Also da gibt es nur Random Encounter Mobs, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Also du läufst irgendwie eine Straße entlang und dann siehst du halt, da stehen irgendwie 5 Rote rum. Dann kannst du die einfach erschießen und findest halt den Loot. Den Loot kannst du nicht einfach rausnehmen, hat Dennis ja gerade erklärt. Den muss man quasi extrahieren. Aber andere Spieler, die können dir einfach so über den Weg laufen. Und du siehst aber auch, das sind jetzt Spieler. Und dann steht da immer so dran, ist ein neutraler Spieler. Und wenn die aber schon mal einen anderen Spieler getötet haben, in dieser Instanz, wo sie, also ist ja keine Instanz, aber in diesem Bereich meine ich jetzt, und noch leben. Also wenn du stirbst, wird es wieder resettet. Aber wenn du jemanden umgebracht hast, oder? Wird es resettet? Weiß ich gar nicht. Wie lange ist man rogue? Egal, lass mich erstmal zu Ende reden. Wenn man einen anderen Spieler tötet, dann wirst du quasi zum Rogue. Dann wirst du quasi von der Division verstoßen, weil du ja andere Division-Leute getötet hast und bist dann quasi auf der Fahndungsliste. Und dann sind die rot markiert und dann kannst du sie straffrei, nenne ich es jetzt mal, erschießen, weil sie ja sich gegen dich gestellt haben und dadurch zu Feinden werden. Und kannst denen dann auch den Loot abnehmen. Also wenn du hier stirbst in der Dark Zone, dann spawnst du wieder an einem der Safe Houses, aber dein Loot bleibt liegen. Und du kannst dann, wenn du es rechtzeitig schaffst, kannst du wieder zu dem Todespunkt zurückgehen und dir deinen Loot wieder schnappen. Aber in aller Regel wird dann natürlich schon mal jemand vorbeigelaufen sein. Im Zweifel der dich umgebracht hat. Und besonders spannend wird dann eben diese Mechanik, wenn dann dieser Helikopter kommt, Dennis.
Genau, weil dann hat man nämlich nur irgendwie 30 Sekunden Zeit, den Loot an den Helikopter dran zu packen und man muss erstmal eine Weile warten, bis das Ding reingeflogen kommt und währenddessen kommen noch Gegner und versuchen dich umzuballern. Das heißt, Spieler stürmen dahin, Gegner stürmen dahin, es gibt eine riesige Schießerei und das ist quasi auch der Moment, wo andere Spieler anfangen können, andere Spieler umzuschießen, um deren Zeug zu klauen und das am Helikopter zu befestigen und dann wahrscheinlich wegzulaufen.
Genau, man kann aber auch zusammenarbeiten, also das ist
oder man arbeitet zusammen.
Genau. Das war ja das, was wir im Vorschaucast auch mal überlegt haben oder besprochen haben, weil auf der Gamescom, wo ich das gespielt habe, da waren wir auch in diesem Bereich, da hat jeder jeden umgeballert, weil halt alle wissen wollten, wie spielt sich dieses Spiel, wie fühlt sich das Ballern an. Da hat es so gar nicht funktioniert, weil man ja auch sich nicht kannte und nicht abgesprochen war und wir in unserer Vierergruppe da jetzt gestern, wir hatten schon auch so, okay, guck mal, da kommen sie, die wollen glaube ich auch zum Hubschrauber, schießt mal nicht. Und dann sind die auch so hergekommen zu uns und haben uns angeguckt und jeder hat so gewartet, so Mexican Standoff, so Tarantino-Moment. Und dann hat keiner geballert und dann war es irgendwie klar, okay, dann bleiben wir jetzt wohl friedlich und jeder gibt sein Loot ab. Aber das hätte natürlich auch jederzeit kippen können, diese Stimmung. Und man muss auch vor allem höllisch aufpassen, wenn dann die Mobs kommen, dass man nicht einem anderen vor die Knarre läuft, weil in dem Moment wird er ja so zum Rogue. Also da können dann auch solche unvorhergesehenen Momente eben passieren, dass dann einer mittendrin, während du gegen Mobs kämpfst, dich angreift und sei es aus Versehen oder nicht, aber diese diese Bruchteile der Sekunden, das dann zu entscheiden, war das jetzt aus Versehen oder war das absichtlich, müssen wir uns jetzt beschützen, sollen wir weglaufen, sollen wir jetzt auch ballern und zack, bist du irgendwie selber Rogue, weil du dann vielleicht jemanden umgenietet hast, wo du dachtest, der will dich nur irgendwie ums Loot bringen. Und ich glaube, das könnte noch super spannend werden, weil im Endeffekt glaube ich, dass wenn die Leute in Manhattan die Standardmissionen erledigt haben, werden die alle in die Dark Zone stürmen und dann wird sich dieser Bereich auch nochmal grundlegend ändern, glaube ich, von der Menge der Leute, die da drin rumrennen und was es zu tun gibt. Und bis jetzt war es ja relativ ruhig da drin.
Ja, stimmt. Also ich habe irgendwie erwartet, dass man da dauernd angegriffen wird von allen. Ja. Aber eigentlich war es so, dass wir rausgegangen sind und dann gab es so ein paar Leute, die direkt irgendwie angegriffen haben und die wir dann auch alle umgeschossen haben, so direkt am Eingang quasi zum ersten Dark Zone.
Genau, die waren schon Rogue. Angelegt, ja.
Und danach sind uns eigentlich gar nicht so viele Spieler begegnet und auch wir wurden auch nicht so viel angegriffen von anderen Spielern. Also da frage ich mich, ob das vielleicht in den höherleveligen Bereichen mehr wird oder ob das einfach nur so ein Zufall war, einfach weil das noch so früh ist und vielleicht noch Leute Angst haben, da reinzukommen und so. Aber genau, also so viel ist da jetzt noch nicht passiert. Aber das finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil das ist irgendwie das, was mich zum Beispiel an DayZ abgeschreckt hat, weil wenn man da anfängt, das zu spielen, dann wird man ja wirklich sofort von Anfang an von allen umgelegt und man kann gar nichts machen. Und hier ist es so ein softer Einstieg in diese Art Spiel. Und ich bin da wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt, was da passiert, ob da irgendwie was Interessantes kommt.
Ja. Ich glaube, es lag an deinen 5/6-Hosen, dass die Leute einfach sagen, ey komm, der Typ ist eh so durch, ist so gestraft vom Leben, den lassen wir einfach in Ruhe.
Ja, ich bin auch mal gespannt.
Ja, also so vom Ausblick, da ist ja auch einiges schon angekündigt. Ich glaube ja, nächsten Monat oder in 2 Monaten sowas spätestens soll ja das erste Update kommen, was dann zum Beispiel ja auch Spielerhandel mitbringt. Das geht ja aktuell noch gar nicht. Das ist ja fast ein bisschen schade, weil das natürlich auch irgendwie einem MMO dazugehört, dass man halt dann irgendwie untereinander handeln und tauschen kann und so. Und das soll dann mit dem ersten Update kommen und das könnte natürlich dann auch das ganze Spiel nochmal grundlegend irgendwie ändern, weil man dann tatsächlich auch nochmal mehr drauf achtet, was haben denn die anderen für Ausrüstung und kann ich dem da vielleicht was anbieten, was der mir dafür dann tauscht oder so, ne? Mhm.
Ja, also ein paar interessante Sachen auf jeden Fall angekündigt. Also bis Dezember sind jetzt ja Sachen, die da kommen sollen. Also es wird ja auch nochmal neue Bereiche oder so wird dann freigeschaltet. Und so eine Art von Raid wird ja auch gemunkelt, dass das kommt. Also so größere oder längere Missionen, die man dann halt eben irgendwie, wo man noch mehr zusammenarbeiten muss, wo es nicht einfach nur gehe zu Gegner und baller ihn voll. Und ich glaube, dass es auch notwendig ist, solche Missionen noch nachzuliefern, weil wir sind ja schon relativ weit jetzt von den Story-Missionen da, Dennis. Also wir haben jetzt 2/3 haben wir locker. Ich glaube, wir haben fast schon die Hälfte von den Story-Missionen und man levelt ja auch relativ schnell. Also nach 3... Was denn?
2/3 sind mehr als die Hälfte.
Nein, ich überlege zwischen 2/3 und der Hälfte. Irgendwo so.
Ach, ja, ungefähr so.
Schätze
ja.
Ich jetzt mal. Ich wusste es eben nicht ganz genau. Deswegen bis, habe ich gesagt. Circa 2/3 bis der Hälfte haben wir an Missionen schon geschafft, in der ersten Woche. Klar wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen sich länger ziehen, weil wir noch mehr leveln müssen, bis wir dann den Level 30 haben. Ich glaube, die zweite Hälfte von 15 Leveln, weißt du, ich meine, wird wahrscheinlich schwieriger zu sein als die ersten 15 Stufen. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl, dann ist eigentlich nur noch die Dark Zone und da muss Content kommen, also da muss noch mehr passieren, glaube ich, um die Spieler bei Stange zu halten, damit es nicht irgendwie nach einem Vierteljahr irgendwie langweilig wird. Von daher bin ich mal gespannt, was sie da noch reinpumpen werden.
Ja. Und andererseits, also Destiny war nach 5 Stunden langweilig. Ja, sagen wir mal 15. Also wenn es ein Dreivierteljahr schon mal dich da an der Stange hält, dann hat es ja schon mal sehr viel richtig gemacht. Und klar, stellt sich die Frage, was kommt da an Updates? Sie haben ja schon irgendwie Weekly und Daily Missions und so angekündigt. Das kann man jetzt natürlich nach irgendwie 2-3 Tagen noch nicht genau einschätzen, wie die dann ausschauen werden. Aber ich finde mal so, wie gesagt, ich kann natürlich nur aus dem reden, was ich so am ersten Tag gesehen habe, aber das war genau das, was ich mir eigentlich erhofft habe von dem Spiel. Und so dieses, es schaut ja echt gut aus und dieses funktioniert alles reibungslos mit einer Crew bilden und schnell mal irgendwie rumziehen und dann geht einer wieder raus und kommt einer wieder zu. Also genau das, was ich im Vorfeld so formuliert habe, was meine Hoffnung ist, dass Division das hinbekommt. Und nach dem ersten Tag, muss ich sagen, genau das bekommt es hin. Ich habe da wenig bis kaum Kritikpunkte an dem Spiel. Klar, sowas wie, oh, der Charaktereditor und das Schießen fühlt sich halt ein bisschen komisch an, weil es nicht so ein krasses Trefferfeedback gibt und so, aber das ist eher so Detailgemecker. Und ich habe auf jeden Fall große, große, große Lust, da jetzt demnächst weiterzuspielen.
Ja, definitiv. Also der erste Eindruck war bei mir auch super, wenn man das nach drei, vier Tagen, wie du gesagt hast, Daniel, genau das, was ich mir erhofft hatte, dass The Division wird, das hat es irgendwie genau getroffen. Also bin echt baff. Ich war ja auch ein bisschen kritisch und habe die Alpha und Beta gar nicht gespielt und bin umso begeisterter jetzt.
Hat mir gut gefallen. Also bei mir genauso. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass ich dieses Spiel mag, weil ich, wie gesagt, halt dieses ganze Militär-Tom Clancy-Gedöns, irgendwie kann man mich jagen mit, finde ich uninteressant. Beta nicht gespielt und ich fand, sah alles nicht so interessant aus und jetzt bin ich wirklich doch sehr angetan davon. Ich möchte jetzt eigentlich dauernd weiterspielen. Also insofern,
und ich behalte dich alles ab, gell? Wir müssen dich zum Podcasten hier bewegen und du kannst nicht
spielen. Ja, total. Ich habe ja auch vorhin irgendwie noch eine Mission gemacht und war so, ach ja, jetzt muss ich aufhören und podcasten. Wirklich.
Ganz, ganz kurz zum Abschluss noch die Story. Also es gibt ja auch sehr viele Singleplayer-Spieler. Daniel, das will ja ein Mingleplayer sein, quasi auch für Singleplayer geeignet. Ist es das? Oder ist es für Einzelspieler gar nichts? Weil Story wird ja nicht so richtig linear erzählt. Auch wenn ich die Art und Weise, wie sie erzählt wird, ganz cool finde. Aber es ist kein Last of Us oder sowas, dass man so richtig dran ist an einer Geschichte.
Nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, von der Story habe ich gar nicht so viel mitbekommen, weil natürlich der Klassiker des Koop- oder Multiplayer-Spiels natürlich immer das ist, dann quatschen die Leute halt einfach im Voice-Chat, während da irgendwie gerade du diese Mission, das Missionsbriefing oder die Zwischensequenz anschaust und dann kriegst du gar nicht so viel mit. Ich glaube, dass das Spiel aber ganz gut darin ist, auch Leute, die gar nicht so offen aktuell sind oder waren bisher für sowas, die doch so ein bisschen vorsichtig in diese Richtung zu schieben. So dieses, hey, versuch's halt vielleicht doch mal mit so einem Squad und wenn du mal einfach das mit ein paar Fremden ausprobierst, du musst es ja nicht lange machen. So, du gehst halt einfach mal mit random Leuten per Matchmaking rein in so eine Mission und wenn es dir nicht gefällt, gehst du halt wieder raus. Und dann wirst du aber vielleicht doch feststellen, dass es selbst mit Fremden irgendwie ganz nett funktioniert. Jetzt natürlich immer vorausgesetzt, dass die auch gut mitspielen. Und dann schaust du dich vielleicht doch mal um, ob du Leute findest, die dann öfter auftauchen und dann addest du die mal auf deine Friendslist und dann spielst du vielleicht öfter mal mit denen. Also ich glaube, selbst wenn man da aktuell sagt, so, ich bin aber eigentlich eher der Singleplayer-Spieler, kann man das mal probieren, weil das Spiel so dir so langsam, vorsichtig, ohne da irgendwie auch zu aufdringlich zu wirken, schon nahe bringt, probier's doch einfach mal mit anderen Spielern. So dieses leichter, wie nennt man das denn, so vorsichtiger Druck, passive Aggressivität.
Ja, also es kann dir Multiplayer schmackhaft machen, weil es ja auch nicht so kompetitiv ist. Also du musst ja nicht in die Dark Zone rein und selbst da musst du ja auch nicht unbedingt irgendwie im Rang aufsteigen und leveln und bla. Das ist ja alles quasi nicht so auf, oh, meine Kill-Ratio ist irgendwie dreimal besser als deine, du Kacknoob. Sowas gibt's ja hier nicht. Genau. Du hast ja keine Highscore-Liste nach jeder Runde, wo du siehst, wie du halt versagt hast in Battlefield oder so. Das gibt's ja hier nicht.
Aber ich bei mir auch nicht, weil ich versag ja nicht im Battlefield. Aber
ich glaube trotzdem, als Singleplayer-Spiel ist es nicht so interessant. Also wenn man das irgendwie alleine die Missionen durchspielen will, dann fehlt halt einfach diese Squad-Taktik.
Ist das Schießen dann auch zu doof, genau.
Das Schießen ist zu doof und die Nebenmissionen sind jetzt auch nicht der Hauptteil des Spiels, der das ausmacht. Also es geht schon um diese Hauptmissionen, die irgendwie cool inszeniert sind und die man mit einer Gruppe spielen sollte. Und wenn man das halt nicht möchte, dann ist es, glaube ich, auch eher uninteressant.
Ja, absolut. Sehe ich auch so. Und die Story wird da viel zu fragmentiert für erzählt, als dass man sagt, ich meine, es ist eine super geile Atmosphäre und ich finde das Thema auch spannend aufbereitet. Also wie sie das eben, du hast dann immer so Rückblenden, wo du siehst, wie es eben zu der Katastrophe kam und solche Geschichten. Und du findest aber immer so Bruchstücke und musst dir aber halt so selber zusammensetzen, was ist denn jetzt genau passiert und was steckt dahinter und so. Finde ich cool gemacht. Und wie du gesagt hast, auch in den Nebenmissionen findet man immer wieder so kleinere Mini-Stories und Sequenzen und Fragmente, die auch mit diesem Augmented Reality spielen. Gefällt mir gut, aber es ist halt eine andere Form von Geschichten erzählen. Aber immerhin hat es irgendwie eine Rahmenhandlung, die das Spiel auch trägt. Also das Spiel trägt die Rahmenhandlung, nicht andersrum. Genau.
Ja, und bei den Nebenmissionen hatte ich auch ein paar schöne Sachen dabei, wo ich hatte zum Beispiel eine Reihe von Nebenmissionen, die gegeben wurde von irgendeinem New Yorker TV-Produzenten, der aus Ich weiß nicht, warum der Nebenmissionen vergibt jetzt, aber dann war der so, oh Mann, ja, coole Schießerei, das ist ja wie in dieser Show, die abgesetzt wurde nach der zweiten Staffel. Gut gemacht oder so. Und so, oh Mann, ja, schön, dass du diese Satellitendingsbums repariert hast, wir können jetzt irgendwie Fernsehen empfangen wieder, aber ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, du bist aber besser irgendwie so als so ein krasser Mörder-Division-Agent als Fernsehstar. Aber trotzdem, ruf mich mal an, wenn das hier alles vorbei ist. Ich fand das super lustig, einfach nur so, oh Mann, warum ist da ein Fernsehproduzent, der mir Missionen gibt? Ich weiß es nicht, aber ich finde es sehr schön. Aber es gibt halt so nette kleine Sachen, die man irgendwie findet in der Welt, die das irgendwie alles sehr, sehr sympathisch machen. Aber ja, es ist halt jetzt nicht, es ist jetzt kein irgendwie The Last of Us oder sowas, ja, was jetzt wirklich mit einer irgendwie interessanten, krassen Geschichte begeistern könnte.
Und ich bin mal gespannt, was Tagebucheintrag 2 dann zutage fördert, wenn wir mal die Hauptmission durch haben, weil ich finde, das sind alles extrem unsympathische Charaktere. Also ich finde auch The Division als Squad, so als grobe, als großer Überbau, ist ein total unsympathischer Verein. Also ich finde auch die ganzen Leute, die einem da Missionen geben und also ich mag meine Dreiergruppe, meine Vierergruppe, meine Squad-Leute, weil wir da halt zusammen unterwegs sind, aber dieses Ganze, warum man, also die Motivation, warum wir da unterwegs sind und warum helfen wir den Leuten nicht mehr und warum hat die Division so viel Rechte und vielleicht haben ja auch die Cleaner Recht mit ihrem Feuer, weißt du, also Da fehlt mir noch so ein bisschen der Durchblick, was denn das jetzt alles ist mit diesen Squads. Und ich glaube, dass bei Ubisoft in irgendeiner Schublade liegt da wahrscheinlich auch ein großes Ganzes, wie das alles zusammenhängt. Und da ist bestimmt ein Masterplan und so. Aber da blicke ich noch nicht so richtig durch. Ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Mhm. Weil sympathisch sind die nicht.
Nee. Nee, das, ich finde es auch sehr, sehr seltsam, wenn man dann so eine Bande ist, die einfach irgendwelche schwarzen Typen in Hoodies niedermäht. Ja, gerade im Moment ist das, fühlt sich das alles so ein bisschen falsch an und ja, keine Ahnung. Ich frage mich, ob das irgendwie aufgegriffen wird, ob da was kommt. Also in der Story geht es ja irgendwie auch so um Verräter in der Division und sowas und keine Ahnung, wie das dann letztendlich irgendwie aufgegriffen wird und ob das interessant ist, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder nach Manhattan und wir melden uns demnächst wieder mit einem weiteren Statusbericht, wenn wir weiter gelevelt haben. Gut. Cool. Daniel, dein Schlusswort?
Nee, ich habe nichts weiter.
Der spielt schon wieder. Also. Der spielt schon wieder. Ich höre schon klicken im Hintergrund. Der schaut sich schon sein Loot an. Dennis, dann sehen wir uns gleich in Manhattan. Wir müssen noch eine Dreiviertelhose für mich finden und ein Beanie.
Eine Bommelmütze.
Ja, ein Beanie. Ich möchte so ein
Bandana. Ein Beanie. Okay, genau. Beanie sind auch schön. Gut. Sehr schön. Bis toll, gleich. Ich freue mich.
Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.